Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich in Europa vieles geändert. Eine Sache, an die viele vielleicht nicht unbedingt als erstes, zweites oder drittes denken, ist die Sprache. Wie nennen und schreiben wir zum Beispiel hier in Deutschland die Hauptstadt der Ukraine? Zum Beispiel Kiew, also K-I-E-W, oder Kiew, K-Y-J-I-W. Heißt der Fluss, der durch Russland, Belarus und die Ukraine fließt, Dnieper? Oder nennen wir ihn, wie die UkrainerInnen, Dnipro? Welche Bedeutung hat Sprache im Krieg? Dieser Frage wollen wir uns heute hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM widmen. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
In der Ukraine wird vor allem Ukrainisch und Russisch gesprochen. Seit Kriegsbeginn Anfang 2022 hat sich das jedoch verändert. Wie genau, darüber wollen wir jetzt sprechen. Meine Kollegin Alina Metz ist bei mir hier im Studio. Hallo Alina.
Hallo Sarah.
Wir reden in diesem Podcast ja eher so über naturwissenschaftliche Themen. Hin und wieder, da schleicht sich aber auch so eine Sozialwissenschaft oder eine Geisteswissenschaft hier mit rein. Worüber ich mich besonders freue, denn Sprachen, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Warum genau sprechen wir heute über Sprache, Alina?
Das liegt daran, dass ich Anfang Juni an der Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, also dem GWZO, teilgenommen habe. Und dort haben an zwei Tagen Forschende des GWZO und aber auch Gastvortragende über Mythen der Vergangenheit und der Gegenwart im Hinblick auf die Ursprünge und Identitäten von Menschen aus Mittel-, Ost- und südosteuropäischen Ländern gesprochen. Und um sich das einmal ein bisschen besser vorstellen zu können, weil es klingt ja jetzt vielleicht doch sehr kompliziert, da waren dann zum Beispiel Themen wie der Mythos der Reiter-Krieger-Nomaden in Ungarn oder auch, es ging außerdem um polnische Ostgebiete oder auch um die orthodoxen Bruderschaften in Griechenland. Und ein Fokus lag aber eben auch auf dem Krieg in der Ukraine. Und da hat Monika Wingender von der Universität Gießen über Sprache im Krieg gesprochen. Und das Thema, das fand ich persönlich super spannend und ja auch sehr aktuell und habe das deswegen mitgebracht.
Mhm. Sprache kann ja grundsätzlich sehr mächtig sein. Sie formt Realitäten. Ich habe mich in meinem Studium viel mit politischer Literatur auseinandergesetzt und da spielen Begrifflichkeiten, Worte eine ganz spezielle Bedeutung, können auch umgedeutet werden, je nach Kontext. Jetzt sprechen wir in dieser Folge über ein ganz konkretes Beispiel, eben Sprache im Krieg in der Ukraine. Erst einmal zur Einordnung. Wie sieht denn die Sprachsituation in diesem Land derzeit aus?
Also aktuell kann man sagen, da ist wirklich in den vergangenen zwei Jahren sehr viel passiert. Wenn wir aber noch einen Schritt zurückgehen, um das Ganze historisch ein bisschen besser einzuordnen, dann fangen wir mal im letzten Jahrhundert an. Wir wollen es jetzt nicht ganz weit zurückbringen. Da ist die ukrainische Sprache in den 1920er Jahren zum Beispiel sehr stark gefördert worden, bis es dann unter Stalin eine eher Russifizierung gegeben hat. Und so ist es dann gekommen, dass die russische Sprache bis zum Zerfall der Sowjetunion dominiert hat. Und in den Jahren darauf, also nach dem Zerfall, hat sich die ukrainische Sprache dann wieder mehr verbreitet. Das ist zum Beispiel auch politisch gefördert worden mit verschiedenen Sprachgesetzen, zum Beispiel 2012 und 2019. Und trotzdem ist die Sprachsituation innerhalb der Ukraine aber sehr unterschiedlich. Dabei spielen Faktoren wie zum Beispiel die Region, Urbanisierung, Typen des Bilingualismus und natürlich auch der Generationswechsel eine Rolle, so Professor Dr. Monika Wingender. Sie ist Professorin für slawische Sprachwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen und leitet dort das interdisziplinäre Gießener Zentrum Östliches Europa.
Im Westen und Zentrum dominiert das Ukrainische, im Osten und Süden das Russische. Das Russische ist in den Städten weiter verbreitet als auf dem Land. Das Ukrainische ist unter der jüngeren Generation weiter verbreitet und dies liegt an der Förderung der ukrainischen Staatssprache im Bildungssystem.
Mit dem Kriegsbeginn hat sich das jedoch verändert, zum Beispiel durch die Flucht und Vertreibung, vor allem aus den östlichen Gebieten des Landes. Außerdem wird Ukrainisch immer mehr als Sprache des Widerstands angesehen, während Russisch hingegen mehr als Sprache des Feindes stigmatisiert wird. Somit lässt sich ein vermehrter Sprachwechsel zum Ukrainischen hin beobachten.
Gibt es denn, das ist ja häufig so eine Grundlage, auf der man arbeitet, gibt es denn da in Bezug auf diese Veränderung konkrete Zahlen schon?
Das sind aktuell eher noch Beobachtungen und Ergebnisse von kleineren Umfragen, da es bisher noch keine großen landesweiten Untersuchungen dazu gegeben hat.
Mhm. Ich wechsle einmal kurz die Perspektive. In Bezug auf den Krieg setzt Putin auf Propaganda. Welche Rolle spielt denn dabei Sprache?
Die Sprache spielt ja eine super wichtige Rolle. Also wir können sagen, dass Russland bzw. Putin wirklich aktiv versucht, die Sprachgeschichte umzuschreiben. Putin leugnet schon seit der Zeit vor Kriegsbeginn die Existenz des Ukrainischen als selbstständige Sprache. Also 2021 hat er zum Beispiel in einem Aufsatz über die historische Einheit der RussInnen und UkrainerInnen gesagt, ich zitiere an der Stelle, Russen, Ukrainer und Weißrussen sind die Erben der alten Rus, vereint durch eine Sprache, welche wir jetzt als Altrussisch bezeichnen. Zitat Ende. Und was genau das bedeutet, hat Monika Wingender mir noch einmal erklärt.
Das heißt, er spricht vom Mythos der ostslawischen Spracheinheit und setzt dann die Einheit der drei ostslawischen Sprachen gleich mit dem Altrussischen. Und entsprechend ist es ein verbreitetes Narrativ in Russland, dass es eine einheitliche Entwicklung vom Altrussischen der Kiewer Rus bis heute gebe. Das Ukrainische und übrigens auch das Belarussische kommen hier nicht vor.
Allerdings gibt es dabei schon Fehler in der Bezeichnung der Sprachen und auch in der Übertragung der Fakten. Es werden also hier Völker und auch deren Sprache instrumentalisiert. Und solche Mythen, die hat es übrigens aber auch schon vor Putin gegeben. Im 19. Jahrhundert hielt sich zum Beispiel sehr lange der Mythos, dass das Ukrainische ein Dialekt des Russischen ist.
Inwieweit nutzt Putin denn Sprache noch zur Propaganda?
Ja, da geht es dann vor allem auch um Formulierungen, die verwendet werden. Also indem Putin zum Beispiel sagt, dass der gescheiterte Blitzkrieg von 2022 und die Attacken gegen die ukrainische Zivilbevölkerung zum planmäßigen Kriegsverlauf gehören, so Putin. Und indem er die Wege zur Flucht als humanitäre Korridore bezeichnet, also als Wohltat. Ja, im Hinblick auf die ukrainische Sprache selbst geht es, wie eben gesagt, wirklich um die Instrumentalisierung und auch um die Politisierung jeglicher Sprachfragen. Also nach dem Zerfall der UdSSR ist eben versucht worden, Ukrainisch mehr zu fördern und in alle Bereiche, also Wissenschaft, Publizistik, Bildung etc. zu integrieren. Und aus Putins Perspektive habe es sich dabei um eine gewaltsame Ukrainisierung gehandelt. Es wird außerdem oft vom Verbot des Russischen gesprochen, das aber nie der Fall gewesen ist.
Diese Propaganda in Bezug auf die Sprachgesetzgebung und Sprachpolitik wurde dann auf die Gesellschaft ausgeweitet. Und so behauptet Russland Russophobie in der Ukraine oder die Diskriminierung der Russischsprachigen in der Ukraine.
Und ist jetzt bekannt, welche Folgen diese Propaganda hat? Also ob diese Propaganda klappt, ob das funktioniert?
Das ist tendenziell eher eine Frage der Perspektive. Also in Russland schafft all das natürlich Unterstützung, stärkt die Moral im Inland und entwürdigt auch in gewisser Art die Gegner, wenn es jetzt eben um solche Formulierungen geht, die ich gerade genannt habe. In der Ukraine führt es hingegen vor allem dazu, beziehungsweise hat es dazu geführt, dass die ukrainische Sprache an Prestige gewinnt und sich UkrainerInnen eben dazu entscheiden, statt Russisch Ukrainisch zu sprechen. Das ist teilweise, wie schon gesagt, schon vor Februar 2022 passiert, denn der Konflikt mit Russland, der existiert ja schon länger. Mit dem Kriegsbeginn hat sich das aber halt wirklich verstärkt. Monika Wingender hat gesagt, dass im Endeffekt der Krieg die Sprachsituation so verändert hat, wie die Sprachpolitik und sämtliche Sprachgesetze davor es nicht geschafft haben.
Und das Russische wird so stigmatisiert, dass es aus den Schulcurricula in der Ukraine verbannt wird. Ebenso die russische Literatur und Puschkin-Denkmäler werden in der Ukraine gestürzt.
Wenn man also vorher von einer Dekommunisierung in der Ukraine gesprochen hat, also davon, das sowjetisch-kommunistische Erbe zu entfernen, dann spricht man jetzt von einer Derussifizierung und das betrifft dann halt vor allem auch die Sprache und aber auch die Literatur.
Okay, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Ukrainer holen sich quasi ihre Sprache zurück, unter anderem eben durch Sprachgesetze, also die Förderung, zum Beispiel auch in der Wissenschaft und Publizistik, ausgelöst durch den oder maßgeblich beeinflusst durch den Krieg. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter beschreiben, wie das eigentlich abläuft?
Also viele Menschen sind zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen und die versuchen jetzt auf das Russische zu verzichten. Menschen, die nur Russisch sprechen konnten, versuchen Ukrainisch zu lernen, was ja aber natürlich in Anbetracht der Lage im Land nicht so leicht ist. Und generell ist es ja auch nicht so einfach, eine neue Sprache zu lernen, je nachdem wie alt man ist und auch einfach den Umständen entsprechend. Genau, allgemein wird halt in der Ukraine versucht, sich vom Russischen abzugrenzen, ohne dabei zu diskriminieren. Die ukrainische Sprache spielt im öffentlichen Raum und auch im Krieg eben eine wichtige Rolle. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff, und zwar Linguistic Landscaping, also die Verbreitung der Sprache im öffentlichen Raum. Und besonders prägend für diese Veränderung sind die ersten Kriegswochen gewesen, so die Sprachexpertin Monika Winginder.
Auf der ukrainischen Schlangeninsel im Schwarzen Meer hat ein Soldat auf die Aufforderung, sich zu ergeben, den Funkspruch gesendet: Russisches Kriegsschiff, verpiss dich. Im April 2022 sank dann das russische Kriegsschiff Moskwa. Und seitdem ist überall auf Plakaten, Postern, Werbetafeln und so weiter ein untergehendes russisches Kriegsschiff zu sehen, verbunden mit dem Slogan: Russisches Kriegsschiff, fuck off, verpiss dich.
Dieser Slogan, der hat sich also weit verbreitet, und spannend dabei ist, dass vulgäre Sprache, Beleidigungen und auch Schimpfwörter in der Ukraine somit eine neue Funktion bekommen. Vorher ist die Verwendung eher unüblich in der Sprachkultur bzw. in der Gesellschaft gewesen. Jetzt dient sie aber unter anderem dazu, den Feind zu erniedrigen. Also dieses Fluchen, Schimpfen, die Bilder, die man dazu sieht, die sind Teil des Linguistic Landscaping und sind somit ein Beispiel, wie sich die UkrainerInnen ihre Sprache zurückholen.
Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, dass sich nicht nur die Sprachsituation in der Ukraine verändert hat, sondern auch in westlichen Ländern, beispielsweise auch hier in Deutschland, wird das diskutiert, wie wir ukrainische Städte nennen, ob wir den Namen nehmen, der sich vom russischen Städtenamen ableitet, das habe ich in der Anmoderation erklärt, oder eben vom ukrainischen Namen. Wie schätzt Monika Winginder diese Veränderungen ein?
Ja, da passiert wirklich viel, ihrer Meinung nach. Also sie hat das Gefühl, dass sowohl in der Gesellschaft als auch in der Sprachwissenschaft das Ukrainische mehr wahrgenommen wird und einfach auch ein größeres Bewusstsein für solche sprachlichen Unterschiede entsteht. Und um ein Beispiel zu nennen, wie sich die westliche Sprachwissenschaft geändert hat: Bisher haben sich Osteuropa-Studien und die Slawistik stark auf die Russistik und die russische Sprache konzentriert. Das ist jetzt natürlich anders. Also die Ukraine rückt mehr in den Fokus und Russland wird in den Sprach- und auch in den Geisteswissenschaften öfter in Frage gestellt, so die Expertin für Slawistik.
Das heißt nicht, dass von Russistik jetzt alle zu Ukrainistik wechseln, aber es ist heute klarer denn je, dass die bisherige Russlandzentriertheit abgelöst wird durch eine Betrachtungsweise, die alle slawischen Sprachen, nicht nur das Ukrainische, gleichermaßen in den Blick nimmt.
Ja, lässt sich jetzt eigentlich abschließend sagen, wie sich die Sprachsituation in Zukunft entwickeln wird? Kann man das einschätzen oder sind das alles nur eher Vermutungen, die da gerade im Raum stehen?
Da bleibt vieles, glaube ich, sehr im spekulativen Bereich. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass niemand voraussagen kann, wie der Krieg ausgeht. Und der Sprachwandel, der hängt ja auch stark mit dem gesellschaftlichen Wandel im Land zusammen. Dennoch vermuten SprachwissenschaftlerInnen wie Monika Winginder, dass sich die aktuellen Veränderungen weiter fortsetzen und das Ukrainische weiter wächst und das Russische eben weiter stigmatisiert wird.
Ich glaube nicht, dass die starke Stigmatisierung des Russischen in der Ukraine so einfach wieder rückgängig zu machen wäre. Das Ukrainische ist jetzt so gestärkt, ist weiter im Aufschwung.
Das Ukrainische ist also auch in der Rolle der Staatssprache gefestigter als je zuvor und so wird das vermutlich auch erst einmal weitergehen, aber genau sagen kann man das natürlich nie.
Wie hat sich die Sprache der Menschen in der Ukraine mit dem Angriff Russlands verändert? Und wie verändert sich in westlichen Ländern das Nachdenken über slawische Sprachen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung darum? Dazu hat meine Kollegin Alina Metz mit Monika Winginder gesprochen, die Teil der diesjährigen Jahrestagung des GWZO gewesen ist. Monika Winginder ist Professorin für slawische Sprachwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen und leitet dort das interdisziplinäre Gießener Zentrum Östliches Europa. Ich danke dir an dieser Stelle sehr, sehr für deine Recherche und das Gespräch, Alina.
Gerne.
Und damit verabschiede ich mich für diese Folge, die in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, dem GWZO, entstanden ist. Ja, und auch an dieser Stelle kann ich euch noch einen kleinen Ausblick geben, denn wir werden uns in ein paar Wochen noch einmal mit der GWZO-Jahrestagung beschäftigen. Da hat Alina noch ein zweites Thema mitgebracht, nämlich die Reiterkriegernomaden aus Ungarn. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Caroline Breitschädel bedanken, die die Redaktion für diese Folge übernommen haben. Ja, und wenn euch mehr Themen aus Wissenschaft und Forschung interessieren, dann abonniert das Forschungsquartett doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.